Bevor ich irgendetwas sage, möchte ich selbst kurz beten. Himmlischer Vater, Herr, ich danke dir für deine große Gnade, dass du dich entschieden hast, Mensch zu werden in Jesus Christus, dass du es für unsere Schuld am Kreuz gelitten hast, dass du bezahlt hast für all unsere Missetat und dass wir in dir gerecht sein dürfen und deine Gerechtigkeit tragen dürfen. Himmlischer Vater, Herr, ich weiß, dass ich niemand bin und dass ich nichts kann. Ich weiß, dass du alles bist und alles kannst. Und ich bitte dich, dass du eines jeglichen Herz öffnen magst. Du weißt, wo jedes Herz steht in Bezug zu dir. Dass du diese Predigt nutzen magst, du mir die richtigen Worte schenken magst. Dass jedes Herz zu dir geneigt werden mag. Und dass alle, Herr, diesen Raum mit dem Blick auf dich verlassen dürfen. Ich bitte dich um Kraft von oben und bete das allein in deinem Namen, Jesus Christus. Amen. Amen. Ich bitte euch, die Heilige Schrift zu öffnen in 2. Könige, Kapitel 2, auf der Seite 545 im Alten Testament. Ich habe mir lange überlegt, so lange, seit ich weiß, dass ich hier das Wort weitergeben darf, was ich denn predigen soll. Und habe mir Gedanken darüber gemacht und habe mir die letzten 4 Jahre in meinem Christenleben durch den Kopf gehen lassen. Paulus sagte am Ende seines Lebens in 2. Timotheus, ich habe einen guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Das ist ein Satz, ein Vers, den alle kennen hier. Ein Vers, der Trost gibt, ein Vers, der Ermutigung schenkt. Aber was dieser Vers bedeutet, ist für uns nicht vorzustellen. Was Paulus hier sagt, ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten. Was das bedeutet für Paulus, was das für ein Leben war, das Paulus hatte in der Nachfolge Jesu, können wir uns nicht vorstellen. Wir lesen das ansatzweise im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte oder vor allem auch, behaupte ich, im 2. Korintherbrief, wie dieses Christenleben ausgesehen hat. Ich persönlich bin vor 18 Jahren zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Er hat mein Leben grundlegend verändert. Ich kann wirklich, wirklich sagen, alles vor Jesus war tot. Alles vor Jesus war Nebel. Ich erinnere mich zum Teil gar nicht mehr daran, wie war denn das ohne Jesus? Ich durfte viele Erfahrungen sammeln in diesen 18 Jahren, gute wie schlechte. Und habe viele Niederlagen und viele gute Dinge erlebt in diesem bisherigen Glaubenslauf. Vor 4 Jahren ungefähr hat der Herr gerufen und ich habe meinen Job gekündigt. Ich war Berufsbeistand. Und habe mich vollzeitig in den Dienst begeben, kann man so sagen. Ich habe in dieser Zeit viel Freude erlebt. Ich bin gestartet in diesen neuen Schritt der Nachfolge mit unglaublich viel Freude, mit viel Elan, mit begeisterungsfähigem Geist. Und die Leute, die mich kennen, die wissen, dass ich sehr schnell begeisterungsfähig bin. Leider nicht nur für die guten Dinge. Ich habe diesen Weg mit Spannung erwartet. Ich hatte große Vorfreude und gesunden Respekt davor, würde ich sagen. Auch Furcht. Aber ich kann dir sagen, ich hatte keine Ahnung, was auf mich zukommt. Ich hatte keine Ahnung, was für Herausforderungen je einem begegnen können in diesem Glaubenslauf. Was für Nöte du kennenlernst. Wie es ist, mit einer Familie in dieser verrückten Zeit Jesus nachzufolgen. Was für Versuchungen auf dich warten, welche Niederlagen du einstecken wirst, wo du fallen wirst, wo du aufstehen wirst und da wieder fallen wirst und dann wieder aufstehen musst. Ich habe gesehen, wie Menschen zum Glauben kommen, wie Menschenleben verändert wurden und ich habe gesehen, wie Menschen die Gemeinde verlassen. Es sind viele Enttäuschungen auf diesem Weg der Nachfolge. Es sind auch viele Freuden auf diesem Weg der Nachfolge. Es gibt kein gewaltigeres Leben als das Leben mit Jesus Christus. Es gibt kein besseres Leben. Alles andere ist kein Leben. Es gibt nichts Intensiveres und nicht Bedeutungsvolleres für deine Existenz als den Weg der Nachfolge Christi. Alles andere versandet und verblasst im Vergleich zur Nachfolge. Und über dem allem steht treu Jesus Christus. Über allem steht er und er hält sein Wort, auch wenn wir unseres nicht halten. Mein Leben ist leider ein Beweis dafür. Wie ging es Paulus? Wie gesagt, wenn er sagt, ich habe den Lauf vollendet, ist das einfach so ein Satz. Aber was das alles beinhaltet, wie viel mal Paulus gefallen ist, wie viel mal Paulus verzweifelt war im Gefängnis, in wie vielen Nöten er war, wie viele Tränen er vergossen hat in seinem Leben, das können wir uns nicht mal ausmalen oder erahnen. Ich möchte diese Predigt nutzen und die Struktur von 2. Könige 2 dazu verwenden, um einige Stationen im Christenleben anzusprechen. In Kapitel 2 von Könige 2 geht es darum, dass Elisa mit Elia unterwegs ist. Und das Leben Elias neigt sich zum Ende. Und er wird gerufen in den Himmel. Und Elisa tritt das Prophetenamt an. Und die Kapitel 2 beschreibt diese letzte Begebenheit oder dieses letzte Zusammensein zwischen Elisa und Elia. Da heißt es in Vers 1, wir lesen 1 bis und mit 15. Da aber der Herr wollte Elia im Wetter gen Himmel holen, ging Elia und Elisa von Gilgal. Und Elisa sprach zu, und Elia sprach zu Elisa, lieber bleib hier, denn der Herr hat mich gen Bethel gesandt. Elisa aber sprach, so wahr der Herr lebet und deine Seele, ich verlasse dich nicht. Und da sie hinab gen Bethel kamen, gingen der Propheten Kinder, die zu Bethel waren, heraus zu Elisa und sprachen zu ihm, weißest du auch, dass der Herr wird deinen Herrn heute von deinen Häupten nehmen? Er aber sprach, ich weiß es auch wohl, schweiget nur stille. Und Elia sprach zu ihm, Elisa, lieber bleib hier, denn der Herr hat mich gen Jericho gesandt. Er aber sprach, so wahr der Herr lebet und deine Seele, ich verlasse dich nicht. Und da sie gen Jericho kamen, traten der Prophetenkinder, die zu Jericho waren, zu Elisa und sprachen zu ihm, weißest du auch, dass der Herr wird deinen Herrn heute von deinen Häupten nehmen? Er aber sprach, ich weiß es auch wohl, schweiget nur stille. Und Elia sprach zu ihm, lieber bleib hier, denn der Herr hat mich gesandt an den Jordan. Er aber sprach, so wahr der Herr lebet und deine Seele, ich verlasse dich nicht. Und gingen die beiden miteinander. Aber 50 Männer unter den Prophetenkindern gingen hin und traten gegenüber von Ferne. Aber die beiden stunden am Jordan. Da nahm Elia seinen Mantel und wickelte ihn zusammen und schlug ins Wasser. Das teilete sich auf beiden Seiten, dass die beiden trocken durchhingingen. Und da sie hinüberkamen, sprach Elia zu Elisa, bitte, was ich dir tun soll, ehe ich von dir genommen werde. Elisa sprach, dass dein Geist bei mir sei zwiefältig. Er sprach, du hast ein hartes gebeten. Doch so du mich sehen wirst, wenn ich von dir genommen werde, so wird's ja sein. Wo nicht, so wird's nicht sein. Und da sie miteinander gingen und er redete, siehe, da kam ein feuriger Wagen mit feurigen Rossen und schieden die beiden voneinander. Und Elia fuhr also im Wetter gen Himmel. Elisa aber sah es und schrie, mein Vater, Wagen Israels und seine Reiter, und sah ihn nicht mehr und erfassete seine Kleider und zerriss sie in zwei Stücke. Und hob auf den Mantel Elias, der ihm entfallen war, und kehrte um und trat an das Ufer des Jordans und nahm denselben Mantel Elisas, der ihm entfallen war, und schlug ins Wasser und sprach, wo ist nun der Herr, der Gott Elias? Und schlug ins Wasser. Da teilete sich's auf beiden Seiten und Elisa ging hindurch. Und dahin sahen der Propheten Kinder, die zu Jericho gegen ihm waren, sprachen sie, der Geist Elias ruht auf Elisa, und gingen ihm entgegen und beteten an zur Erde. Wir sehen hier verschiedene Ortschaften, die die beiden abklappern. Ich möchte zu jeder Ortschaft was sagen. Die ganze Geschichte fängt an in Vers 1 und sie befinden sich in Gilgal. Durch die Lehrstunden dienstags bei uns in der Gemeinde, die Bruder Adi über Josua hält, durfte ich erfahren, dass Gilgal die erste Station war innerhalb vom Land Kanaan, als das Volk Israel über den Jordan ging und sich dann in Gilgal versammelt hatten. Sie haben da 12 Steine aufgestellt, als Erinnerung dazu, dass der Herr sie durchgetragen hat und durch den Jordan gebracht hat. Josua hat dort das ganze Volk, das noch nicht beschnitten war, beschnitten. Gilgal steht für Golgatha. Gilgal ist die erste Station in deinem Christenleben. Ist Golgatha. Dort fängt alles an. Und wie das Volk Israel 12 Steine aufgebaut hat, zur ewigen Erinnerung daran, was der Herr für sie getan hat, so ist auch das Kreuz Golgathas für uns immer ein Zeichen dafür, was Christus für uns getan hat. Ohne Gilgal, ohne Golgatha, bist du gar nicht auf diesem Weg. Wenn du Jesus Christus nicht kennengelernt hast, wenn du das Kreuz nicht erfahren hast in deinem Leben, dann gehst du hoffnungslos verloren. Ich hoffe, jeder hier drin hat sich von ganzem Herzen zu Jesus Christus bekehrt. Hier beginnt diese Reise, auf Golgatha. Weißt du noch, als du den Namen Jesu das erste Mal angerufen hast? Weißt du noch, was mit dir passiert ist? Ich weiß das noch ganz genau, als wäre es gestern gewesen. Ich konnte nicht in Worte fassen, was passiert ist. Ich war überfordert. Was ist jetzt passiert? Ich hätte weinen können, aus Stolz habe ich es nicht getan, weil Michael Sachser da war. Und ich bin ins Geschäft zurückgegangen und ich habe den ganzen Tag nicht mehr gearbeitet. Nicht, weil ich keine Lust hatte, sondern weil ich nicht gewusst habe, was ist mit mir passiert. Und eine Mitarbeiterin hat dann gefragt, Romano, du bist komisch, was ist los mit dir? Und ich musste sagen, ich durfte sagen, ich glaube, ich habe zu Jesus gefunden. Ich weiß nicht genau. Diese Anfangszeit mit Jesus Christus ist herrlich, nicht? Sie ist so unschuldig. Sie ist wirklich unschuldig. Sie ist so abenteuerlich und alles ist neu. Jeder Schritt wie ein kleines Kind, das die Welt neu entdeckt. So fühlt man sich, wenn man zu Jesus gekommen ist. Ich weiß noch, wie ich Roller gefahren bin mit dem Helm und dann habe ich einfach den Namen Jesus gesagt und ich hatte jedes Mal Gänsehaut. Jesus. Und war einfach mit dem Roller unterwegs. Jesus. Und jedes Mal hat die Stunden mir die Haare zu Berg. Du konntest nicht mehr anders als von Jesus reden. Der erste Gedanke am Morgen war Jesus und der letzte Gedanke am Abend war auch Jesus. Und alle Gedanken dazwischen waren Jesus. Dass deine Freunde, meine Freunde sich genervt haben an mir und gesagt haben, gibt's kein anderes Thema mehr. Nein, gibt's nicht. Vers 2. Und Elia sprach zu Elisa, lieber bleib hier, denn der Herr hat mich gen Bettel gesandt. Elisa aber sprach, so wahr der Herr lebet und deine Seele, ich verlasse dich nicht. Und da sie hinab gen Bettel kamen, gingen der Prophetenkinder, die zu Bettel waren, heraus zu Elisa und sprachen zu ihm, weißt du auch, dass der Herr wird deinen Herrn heute von deinen Häupten nehmen? Er aber sprach, ich weiß es auch wohl, schweiget nur Stille. Elisa bleibt nicht in Gilgal. Elisa zieht weiter. Er geht nach Bettel. So zieht auch der Herr weiter. Er bleibt nicht auf Golgatha stehen, in diesem Sinne, als du ihn kennengelernt hast. Der Herr zieht weiter. Und die Frage, die sich stellt, ist, verlässt du ihn oder sagst du, ich verlasse dich nicht? Die Reise geht weiter, sie gehen nach Bethel. Bethel heißt Haus Gottes. Der erste Schritt in deiner Nachfolge, oder einer der ersten Schritte ist Gemeinde, lieber Bruder und liebe Schwester. Der Herr wird nicht einfach dich retten und auf Golgatha verweilen, er wird nach Bethel weiterziehen. Und er wird dich fragen, bleibst du hier oder kommst du mit mir? Und es ist deine Entscheidung, da zu bleiben auf Golgatha, das darfst du. Oder du kannst sagen, so wahr der Herr lebet und deine Seele, ich verlasse dich nicht. Ich komme mit dir in die Gemeinde. Du brauchst eine christliche Gemeinde. Vergiss es, ohne Gemeinde hast du nicht den Hauch einer Chance in der Nachfolge. Es geht nicht. Es funktioniert nicht. Suche eine Gemeinde. Wenn du in einer Gemeinde bist, lerne die Geschwister lieben. Bringe dich ein. Bete für deine Geschwister. Lerne sie kennen. Halte Sorge um sie. Frag ihnen, wie es ihnen geht. Bekenne ihnen deine Sünden. Bitte nicht alle, aber gewisse. Dass ein Vertrauen aufgebaut wird. Du brauchst unter Gottes Wort zu kommen. Du brauchst das. Du brauchst Geschwister, die ein Vorbild sein können. Im Guten, wie aber auch im Negativen. Das brauchen wir. Geh treu in die Gemeinde. Wenn die Gemeinde sich unter der Woche versammelt, was machst du an einem anderen Ort als in Bethel? Es gibt keine Ausrede dafür, die Gemeinde unter der Woche nicht zu besuchen. Nicht das Gebet mit den Geschwistern zu suchen. Sag mir einen Grund. Es gibt keinen. Dabei wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, so ihr Liebe untereinander habt, sagt Jesus Christus. Wie will die Welt sehen, dass wir seine Jünger sind, wenn wir keine Zeit miteinander verbringen? Erklär mir das. Das funktioniert nicht. Frag deinen Pastor alles, was du wissen willst. Nerv ihn. Nerve ihn. Solange bis du die Antwort hast, nerv ihn. Wenn du etwas nicht verstehst, nerv ihn, bis er dir die richtige Antwort gibt. Er muss auch gefordert werden. Es ist wichtig. Wenn das die Wahrheit ist, hält das gegen jede Kritik stand. Jede Kritik ist erlaubt und erwünscht. Sonst ist es, wenn es gegen Kritik fällt, ist es nicht die Wahrheit. Man darf alles fragen. Jede Frage darf, muss gestellt werden. Jeder Zweifel, der ist, muss hervorgebracht werden, damit ihn Christus beseitigen kann. Wo geht das als anders als in der Gemeinde? Auf YouTube und TikTok und Insta-Reels. Das funktioniert nicht. Diene in der Gemeinde. Ein kleiner Dienst, irgendwas. Kaffee. Wir haben Geschwister in der Gemeinde, jeden Sonntag, die verteilen Kaffee an alle. Kaffee an alle. Wenn ich an die Kaffeemaschine gehe und die sind dran, da gibt es einen bösen Blick. Das ist ihr Dienst. Fusch da nicht rein. Viele Christen scheitern hier bereits. Jesus Christus geht nach Bethel und die Christen bleiben auf Golgatha. Sie bleiben in Gilgal stehen und haben das Gefühl, zu Hause mit ein bisschen Internet kann ich mir geistliche Nahrung besorgen. Das funktioniert nicht. Das ist nicht Gemeindeleben. Das ist nicht das, was Jesus gesagt hat. Die Reise geht aber weiter. Es bleibt nicht in der Gemeinde. Vers 4 heißt es, und Elia sprach zu ihm, Elisa, lieber bleib hier, denn der Herr hat mich gen Jericho gesandt. Er aber sprach, so wahr der Herr lebet und deine Seele, ich verlasse dich nicht. Und als sie gen Jericho kamen, traten der Prophetenkinder, die zu Jericho waren, zu Elisa und sprachen zu ihm, weißest du auch, dass der Herr wird deinen Herrn heute von deinen Häupten nehmen? Er aber sprach, ich weiß es auch wohl, schweiget nur stille. Die nächste Station von diesen beiden ist Jericho. Jericho war die erste Stadt, der erste Feind, den Josua besiegen musste im Land Kanaan. Eine Stadt vermauert bis zum Himmel, heißt es, zugeschlossen. Und durch den Glauben haben sie diese Stadt eingenommen. Der Herr hat wahrlich ein Wunder gewirkt. Was ist dein Jericho? Die ersten Jerichos in deinem Leben. Das fängt klein an. Laut beten vor Geschwistern. Weißt du noch, als du das erste Mal laut gebetet hast vor Brüdern und Schwestern, ich hatte beinahe einen Herzinfarkt. Ich wusste nicht, was sagen. Ich habe mir zuerst alle anderen Gebete angehört, habe mir von jedem 5 Worte geklaut und irgendwas gemischelt. Das geht jedem so. Jericho kann die Straße sein, wenn du das erste Mal Christus öffentlich bezeugst. Ich weiß noch, das fällt mir ein, ich habe das nicht notiert. Die Geschwister gingen hier in Stuttgart auf die Straße und Paddy und Michi haben da viel gepredigt auf der Straße in St. Gallen und ich ging auch irgendwann mit und ich habe mich nie getraut zu predigen. Und dann wusste ich, Stuttgart, das ist der Zeitpunkt, wo ich diese Hürde überwinden muss, weil da kennt mich niemand. Da ist es egal. Und dann habe ich alles vorbereitet. Ich habe alles auswendig gelernt in meinem Kopf. Die ganze Predigt aufgeschrieben. Jeder Vers, alles, was ich sagen möchte. Dann bin ich schweißgebadet dahingestanden und habe mit dem falschen Vers angefangen. Und alles, die ganze Vorbereitung war dahin. Und irgendwie hat der Herr trotzdem geführt. Es war große Freude. Es war unglaubliche Freude danach. Das war an Jericho. Wenn du Verachtung gegenüberstehst von Familienmitgliedern oder von Freunden oder der Welt oder am Arbeitsplatz, weil sie wissen, dass du Christ bist und versucht bist, diesen Weg in aller Schwachheit zu gehen. Das kann ein Jericho sein. Eine Krankheit in deinem Leben, Probleme in der Familie, finanzielle Notlagen, was es auch gibt. Glaubensschritte, die der Herr von dir fordert. Das können Jerichos sein, die du denkst, es ist unmöglich, dass diese Stadt eingenommen werden kann. Es geht nicht. Ich bitte dich für ein Beispiel dazu, 1. Samuel 17 aufzuschlagen. Einzelne Details. Es geht um den Kampf zwischen David und Goliath. Ich bitte dich, versuche dir das irgendwie vorzustellen. Vers 1 heißt es, die Philister sammelten ihre Heere zum Streit und kamen zusammen zu Socho in Juda und lagerten sich zwischen Socho und Aseka am Ende Damim. Und dann heißt es in Vers 3, und die Philister stunden auf einem Berge jenseits und die Israeliten auf einem Berge diesseits. Dass ein Tal zwischen ihnen war. Stell dir das vor, eine Art Erhebung auf dieser Seite, eine Art Erhebung auf dieser Seite, ein Tal dazwischen, die Philister hier, die Israelis hier. Und dann tritt immer wieder Goliath hervor. Er läuft in dieses Tal und spricht Hohn dem Gott Israels und dem Zeug Israels, also der Armee Israels. David, ihr kennt die Geschichte, fasst den Mut zusammen, im Glauben Goliath zu begegnen. Und dann heißt es in Vers 40, und er nahm seinen Stab in seine Hand und er wählte 5 glatte Steine aus dem Bach und tat sie in die Hirtentasche, die er hatte, und in den Sack und nahm die Schleuder in seine Hand und machte sich zu dem Philister. Bitte versuche dir das vorzustellen. Der läuft da den Berg herunter im Bewusstsein, da unten wartet Goliath auf mich. Glaubst du, der ist da frisch, fröhlich runter? Der hatte wahrscheinlich Herzklopfen. Schlimmer geht's nicht. Der war doch nervös. Der dachte, es ist nicht möglich, gegen diesen Mann zu kämpfen, gegen diesen Mann zu besiegen. Im Glauben ist er gegangen. Er hat diesen unfassbaren Glaubensschritt gewagt und Goliath besiegt. Das ist die nächste Station oder eine der nächsten Stationen in deinem Christenleben. Ich bitte dich, die Schrift aufzuschlagen in Apostelgeschichte 13. Ich hoffe, du weißt, was ich meine. Ich hoffe, du kennst das. Wenn du merkst in deinem Herzen, der Herr will etwas von mir. Er möchte etwas, er klopft. Er nervt mich im Sinne von, er fordert etwas. Er ruft, er zieht. Und du nicht genau weißt, soll ich das wagen, soll ich das nicht wagen? Soll ich das tun, soll ich das nicht tun? Jeder kennt doch das im Glaubensleben. Soll ich diesen Schritt wirklich wagen? Und du bist hin und her gerissen. Ist das vom Herrn, ist das nicht vom Herrn? Ist das Verführung oder ist das Gottes Wille? Da gibt es in Apostelgeschichte 13 so eine tragische Situation in Vers 13. Da geht Paulus und Barnabas auf Missionsreise und sie nehmen mit sich Johannes Markus. Und dann heißt es in Vers 13, da war Paulus und die um ihn waren von Paphos schifften, kamen sie gen Perge im Lande Pamphylien. Johannes aber wich von ihnen und zog wieder gen Jerusalem. Ich habe mir lange überlegt, wie es Johannes geht. Johannes war mit diesen Brüdern unterwegs, Paulus und Barnabas. Und sie ziehen weiter. Und aus irgendeinem Grund, aus mangelndem Glauben, zieht Johannes nicht weiter. Er bleibt stehen. Er verlässt seine Brüder und geht zurück auf Jerusalem. Stell dir diese Heimreise von Johannes vor. Stell dir vor, wie es Johannes ging, wie sein Gewissen ihn plagt und wie er die ganze Zeit denkt, habe ich richtig entschieden. Und eigentlich im Herzen weiß, ich habe nicht richtig entschieden. Ich hätte im Glauben weitergehen sollen. Ich hätte nicht Elia sagen sollen, nein, ich bleibe hier. Ich hätte sagen sollen, so wahr meine Seele lebe, ich verlasse dich nicht. Und hätte weiterziehen sollen. Hat es aber nicht gemacht. Jeder hier drin kennt doch das. Jeder kennt doch das. Erzähl mir nicht, du kennst es nicht, wenn der Herr weiterzieht und du stehen bleibst. Oder du dich vom Herrn abwendest und andere Wege gehst. Und diese Wege dich plagen und diese Wege dich nerven und du immer an Jesus denken musst. Ich muss da zurück. Ich muss wieder bei Elia sein, sozusagen. Ich darf ihn nicht verlassen. Ich dachte früher, in meiner Naivität oder Dummheit, eher Dummheit, hundertprozentig Dummheit, dass die Nachfolge einfach daraus besteht, einzelne große Entscheidungen für Jesus zu treffen. Ich gehe in die Gemeinde, ich gehe auf die Straße, ich packe diese Herausforderung im Glauben an, ich gehe diesen Weg. Ich vertraue auf den Herrn in diesen einzelnen Entscheidungen. Ich habe das immer irgendwie so in meinem Kopf geglaubt. Wir kommen zurück zu 2. Könige 2. Ich habe mich natürlich geirrt. Die Nachfolge besteht natürlich aus solchen Entscheidungen. Aus solchen einzelnen Entscheidungen, die der Herr von dir fordert. Der Herr bringt dich an diese Grenze, wo du glauben musst und wo du einen Schritt nehmen musst, damit du im Glauben wachsen kannst. Anders geht das nicht. Wir sehen aber jetzt hier, nachdem es von Gilgal losgegangen ist, über Bethel nach Jericho, heißt es in Vers 6, und Elia sprach zu ihm, lieber bleib hier, denn der Herr hat mich gesandt an den Jordan. Er aber sprach, so wahr der Herr lebet und deine Seele, ich verlasse dich nicht. Und gingen die beiden miteinander. Aber 50 Männer unter den Prophetenkindern gingen hin und traten gegenüber von Ferne, aber die beiden stunden am Jordan. Da nahm Elia seinen Mantel und wickelte ihn zusammen und schlug ins Wasser. Das teilte sich auf beiden Seiten, dass die beiden trocken durchhingingen. Und da sie hinüberkamen, sprach Elia zu Elisa, bitte, was ich dir tun soll, ehe ich von dir genommen werde. Elisa sprach, dass dein Geist bei mir sei, zwiefältig. Jordan heißt herabsteigen. Das Herabsteigen in den Jordan. Der Jordan ist oft ein Bild vom Tod. Vom Tod. Und genau dadurch geht Jesus Christus. Genau dadurch geht Elia mit Elisa. Sie gehen durch den Tod. Genau das will Jesus Christus von uns. Und genau hier scheitern wir kläglich. Wir müssen sterben an uns selber. Und zwar nicht in einem einzelnen Entscheid, ich gehe diesen Schritt oder ich gehe diesen Schritt nicht. Ich wage mich, ich gehe dieses Wagnis ein oder nicht. Sondern es ist ein Sterben an dir selbst. Ein tägliches Sterben an dir selbst. Es ist nicht ein Entscheid, den du triffst und der Gültigkeit hat für die nächsten 20 Jahre. Es ist ein täglicher Entscheid, den wir treffen müssen. Ich lese vor in der Heiligen Schrift, sagt Jesus Christus, da sprach er zu ihnen allen, wer mir folgen will, und ich bitte dich aufzustehen und zu gehen, wenn du diese Frage mit Nein beantwortest, ich will Jesus nicht folgen, dann bist du einfach am falschen Ort. Ich hoffe, jeder hier will Jesus nachfolgen. Er will. Nicht ich kann. Ich will. Ich kann es nicht, aber ich will unbedingt. Das ist die Frage, willst du oder willst du nicht? Wenn du willst, dann heißt es, der verleugne sich selbst. Und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Das Kreuz gibt ein gewaltigeres Bild für den Tod als das Kreuz. Das Kreuz auf dich nehmen, das langsame Sterben an dir selbst. Das ist Nachfolge. Das wäre Nachfolge. Und ach, wie scheitere ich an diesem täglich das Kreuz auf mich nehmen. Wie scheitere ich, jeden Tag durch den Jordan zu gehen. Wie scheitere ich daran? Unfassbar. Ja, die großen Entscheidungen wurden genommen. Ja, man hat seinen Job gekündigt und vertraut auf Jesus, preis den Herrn. Bla, 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 bla. Aber jeden Tag durch den Jordan zu gehen und zu sagen, ja, Herr, ich will dich nicht verlassen. Ich will bei dir sein, ich will durch den Tod gehen, weil hinter dem Jordan wartet zwiefacher Geist von Elia. Damit hadern wir. Wir ähneln, ich hoffe, das ist ein deutsches Wort, vielmehr diesen 50 Prophetenkindern in 2. Könige, Vers 7, als Elia und Elisa. Da steht, aber 50 Männer unter den Propheten, Kindern gingen hin und traten gegenüber von Ferne. Von Ferne! In Gilgal waren die, in Bethel waren die auch und in Jericho waren die auch. Aber beim Jordan, wo es darum geht, durch den Tod zu gehen, an sich zu sterben, da waren sie ferne. Das wollen sie nicht. Das sind wir. Wir leben ein lächerliches Christsein. Ich meine das im Ernst. Ich rede von mir. Als ein lächerliches Christsein. Christsein heißt, du stirbst an dir selbst und Jesus lebt in dir. Dich gibt's nicht mehr, es ist nur noch Christus. Das wäre Nachfolge. Wie ferne sind wir davon? Ein gekreuzigtes Leben zu führen, das bedeutet etwas. Ich habe eine Losung gelesen. Die Christen, auch wir Christen, wir vermeiden den schmalen Weg. Wir gehen den breiten Weg. Weil auf dem breiten Weg können wir diesem Kreuz ausweichen. Auf dem schmalen Weg können wir diesem Kreuz, dieser Selbstverleugnung eben nicht ausweichen. Aber diesen Weg wollen wir nicht gehen. Das ist zu anstrengend. Das kostet uns zu viel. Das kostet nämlich wahrlich mein Leben. Meinen Alltag. Auf diesem Weg gibt es in dieser Nachfolge sehr viel Scheitern. Aber der Herr in seiner Gnade, unfassbar, kann Scheitern sogar nutzen. Ich bitte dich, die Schrift aufzuschlagen in Lukas 22. Dieser Abschnitt wurde mir in den letzten Jahren wahrhaftig zum Trost. Ich kann es nicht in Worte fassen. Vers 31. Der Herr aber sprach: Simon, Simon, siehe, der Satanas hat euer Begehr, dass er euch möchte sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dermaleinst dich bekehrest, so stärke deine Brüder. Er sprach aber zu ihm: Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er aber sprach, Petrus, ich sage dir, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe denn du dreimal verleugnet hast, dass du mich kennest. Ich liebe diese Stelle. Aus zweierlei. Es zeigt die Allmacht Jesu Christi, seine Allwissenheit. Es zeigt seine Ruhe. Es zeigt, dass du Jesus nicht überraschen kannst. Mit guten wie mit schlechten Dingen. Jesus Christus wird nicht aus der Bahn geworfen, wenn du den Weg verlässt. Er weiß es. Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dermaleinst dich bekehrest, impliziert, dass er fällt in der Zwischenzeit, so stärke deine Brüder. Jesus weiß bereits, dass Petrus fallen wird. Er weiß es. So weiß er es auch bei dir und bei mir. Und doch hat er dich gerettet. Obwohl er gewusst hat, wo du in deinem Leben fallen wirst, wo du Niederlagen haben wirst. Er wusste das. Du kannst Jesus Christus nicht überraschen. Der Einzige, der es nicht wusste in dieser Geschichte, war Petrus. Petrus wusste es nicht. Und so ist es auch im Christenleben. So glaube ich, und das durfte ich tragischerweise erfahren, dass du mehr von dir hältst, als das du bist. Du hältst mehr von dir, als das du bist. Und Jesus Christus weiß das. Jesus Christus weiß, wer du bist. Der Einzige, der nicht weiß, wer du bist, bist du Esel. Du weißt nicht, wer du bist. Aber der Herr zeigt dir das ganz schön auf. Und das ist gut so. Wieso? Weil das ist durch den Jordan gehen. Das ist an dir selber sterben. Das ist denn die Kraft vom Herrn ist stark in den Schwachen. Das ist der Effekt, der passiert. Wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt. Wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht. Wir müssen durch diesen Jordan, wir müssen anfangen, jeden Tag uns für Jesus entscheiden. All diese Stationen gilt es abzuklappen. Es gilt, in die Gemeinde zu gehen. Bitte geh in die Gemeinde. Geh in die Gemeinde. Reg mich nicht auf. Geh in die Gemeinde. Stell dich Jericho. Stell dich Jericho. Heul leise. Stell dich Jericho. Du hast den allmächtigen Gott im Rücken. Stell dich Jericho. Geh runter ins Tal. Stell dich Goliath. Der Herr gewinnt. Der Herr gewinnt immer. Aber wir müssen durch den Jordan. Das ist der Preis, den Jesus Christus verdient hat. Jeden Tag. Jeden Tag. Amen.